SWR 1, der Feiertag morgen mit Sebastian Frisch.
Jetzt geht's ins 900 Seelendorf Chaussegré. Das liegt ungefähr 250 Kilometer westlich von Paris. In ganz Frankreich kennt man dieses kleine Dorf, spätestens seit ein Fernsehsender den Verein Le Chantier vorgestellt hat. Also auf Deutsch der Pfad. Von Chaussegré aus wird auf dem Michaelsweg gepilgert. Das sind 100 Kilometer in 4 Tagen. Seit 10 Jahren begleitet der Verein Pilger zum Mont Saint-Michel. Und unsere Korrespondentin Stefanie Markert, sie ist mitgepilgert.
Es geht buchstäblich über Stock und Stein. Die Pilger kommen aus ganz Frankreich und nicht wenige haben solche Felsschluchten, Täler und Höhen in der Normandie nicht erwartet. Die Füße bald voller Blasen, die Rucksäcke immer schwerer. Aber an den Rastplätzen vor Pilgerkirchen oder Wasserfällen erwartet die Langsamsten ein Bravo.
Bravo!
Michel ist immer der Erste. Dabei ist er mit 71 der älteste Pilger. Er trägt Maske, Cowboyhut und Nylonbeutel für die Verpflegung. Und er hat noch Luft für unermüdliches Plaudern. Ich wollte eine Challenge. Ich bin immer viel mit meiner Frau in den Bergen gewandert. Und ich heiße Michel. St. Michael ist mein Heiliger. Ich liebe auch den Mont Saint-Michel, denn der ist ein Weltwunder. Die Motivationen verschieden. Verlust eines Angehörigen, Verkraften einer Trennung, ein neuer Lebensabschnitt. Alain aus dem Elsass sieht die Tour vor allem sportlich.
Ich bin öfter auf Langlauf und ich kenne nicht die Normandie. Ich finde es sehr schön, viel Solidarität. Ich erfange eine gute Energie.
Der Höhepunkt des Pilgermarsches, barfuß durch die Bucht des Mont Saint-Michel, waten durch Flüsse über Schlick. Pierre-Gilles Touré ist offizieller Führer für die Passage. Er warnt vor Treibsand, Untiefen und vor der steigenden Flut.
Alors, est-ce que vous avez toutes et tous encore la santé pour marcher 7 km?
Der Blick auf die majestätische Silhouette des Abteiberges setzt letzte Kräfte frei. Zwei Wolkenbrüche später kommt die Gruppe im mehr als schlichten Pilgerschlafsaal an. Vor dem Michael-Sanktuarium in einer kleinen Kirche unterhalb der Abtei singt die Gruppe ihr Pilgerlied. Und in der Nacht suche ich am Himmel den guten Stern, der mich zu St. Michael führt, heißt es dort. Vater Henri empfängt die Gruppe unorthodox mit Zopf und ohne Ornat. Selbst wenn ihr nicht gläubig seid, geht ihr durch die Bucht wie abertausende Pilger vor euch und seht den Berg, dann passiert etwas Mysteriöses mit euch. Nehmt das mit in euren Alltag, schaut immer nach dem Guten, verabschiedet Père Henri die Pilger nach fast 2 Stunden.
Im Alter von 86 Jahren ist in der letzten Woche der evangelische Theologieprofessor Eberhard Jüngel gestorben. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, würdigte Eberhard Jüngel als einen der großen deutschen Theologen des 20. Jahrhunderts. Ein Nachruf von meiner Kollegin Nela Fichtner.
Eberhard Jüngel war ein streitbarer Mensch. Er war zutiefst davon überzeugt, dass die Theologie eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe hat.
Theologie ist Aufklärung im Lichte des Evangeliums.
Zum Evangelium zu finden war für den 1934 in Magdeburg geborenen Jüngel keine Selbstverständlichkeit. Seine Eltern erzogen ihn nicht religiös und seine letzten Schuljahre waren vom religionsfeindlichen DDR-Regime geprägt.
Ich bin einen Tag vor dem Abitur als Feind der Republik aus dem Gymnasium entfernt worden, weil ich mir dennoch erlaubt habe, das, was ich für Wahrheit hielt, auch auszusprechen.
Jüngel hatte im Unterricht kritisiert, dass der Staat diakonische Einrichtungen beschlagnahmte. Die kirchenfeindliche Haltung der Regierung machte die Kirche für ihn umso attraktiver. Er studierte in Naumburg und Ost-Berlin evangelische Theologie und ging 1966 an die Universität Zürich mit einer befristeten Ausreisegenehmigung, deren Begrenzung er fortan ignorierte. 3 Jahre später folgte er dem Ruf an die Universität Tübingen, wo er bis zu seiner Emeritierung 2003 blieb. Als Ordinarius für systematische Theologie und Religionsphilosophie veröffentlichte Eberhard Jüngel zahlreiche Bücher und Schriften, die international Beachtung fanden. Zu seinem Ruf als Vordenker sagte er im Rückblick:
Nachdenker würde mir besser gefallen, denn die Theologie ist eine Nachdenkende Wissenschaft. Sie hat nämlich etwas ihr Vorgegebenes. Das sind die Texte des Alten und des Neuen Testamentes. Und denen so nachzudenken, dass der Wahrheitsanspruch dieser alten Texte im Wahrheitsbewusstsein unserer Gegenwart sich bewähren kann.
Jüngel wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet und prägte unzählige theologische Debatten. Wichtig war ihm dabei immer, klar zu unterscheiden
zwischen Glaube und Aberglaube. Dass wir menschliche Menschen werden, weil wir Gott und Mensch richtig zu unterscheiden vermögen. Auch das ist ein Ziel der Denkanstrengung der Theologie.
Ein Ort zum Verschnaufen, so nennt die Caritas ihr Kindergästehaus in Stuttgart-Bad Cannstatt. Seit 20 Jahren gibt es diese Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche mit Behinderung an Wochenenden und in den Ferien betreut werden und somit dann auch die Familien entlastet werden. Eben ein Ort zum Verschnaufen. Zum Jubiläum hat die Caritas das Kindergästehaus jetzt zum Reinschnuppern geöffnet und meine Kollegin Sandra Kollnick, sie war für uns mit dabei.
Auf den Schranktüren und Schubladen kleben kleine Bildchen mit Unterwäsche, Spielsachen oder Schuhen. Jedes Kind, das hier ein paar Tage verbringt, soll sich schnell und möglichst selbstständig zurechtfinden. Da hilft die bildliche Inhaltsbeschreibung. Theo, der Sohn von Christiane Wallis aus Stuttgart, hat Trisomie 21. Er ist 12 und kommt schon seit er 5 Jahre alt ist hierher.
Am Anfang haben wir es angetestet in ein paar Wochenenden. Und ich glaube, ein Jahr später haben wir uns zum ersten Mal gewagt, eine Woche den Theo hier zu lassen. Und da waren wir echt aufgeregt. Und da waren wir aber tatsächlich mit dem Jakob eine Woche auf Kurs im Urlaub und wir haben das so genossen.
Von Theos Zeiten im Kindergästehaus profitieren alle. Für ihn selbst sind die Tage wie Urlaub, fern von Schule, Therapie oder Arztbesuchen. Aber auch sein kleinerer Bruder Jakob, der oft zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, oder die Eltern, die mal wieder eine Nacht durchschlafen können. Manchmal war da schon ein schlechtes Gewissen, Theo wegzugeben, sagt Christiane Wallis. Aber ohne die Auszeiten würde im Alltag die Kraft ausgehen.
Manchmal ist es echt wahr, wenn ich nicht funktioniere, dann kann ich mich auch nicht um meine Kinder kümmern.
Die Caritas will helfen, Lebensbedingungen zu verbessern. Als daher der Bedarf für die Betreuung mit Übernachtung für Kinder mit Behinderungen erkannt wurde, sagt der Stuttgarter Vorstand Uwe Hart, hat der Wohlfahrtsverband vor 20 Jahren das Kindergästehaus gegründet.
Der Bedarf ist riesig groß, also es gibt lange Wartelisten, also es bräuchte sie noch viel mehr.
Während der Sommerferien sind in der Stuttgarter Einrichtung 70 bis 80 Kinder untergebracht. Sobald im November die Anmeldungen für das kommende Jahr möglich sind, sitzt Theos Familie am Computer. Der Bedarf habe sich aber geändert, so seine Mutter.
Es gab Zeiten, da haben wir den Theo sehr, sehr oft am Wochenende hier gehabt, weil es eine sehr anstrengende Zeit war. Und es hat sich jetzt mit der Zeit, der Theo ist jetzt 12, haben wir gemerkt, dass er auch selbstständiger wird. Und jetzt sind wir einfach nur dankbar, dass er eine Woche in den Ferien da sein kann, weil er auch hierher möchte. Er freut sich wahnsinnig, wenn wir sagen, Kindergästehaus, ja Mama!
Zum ersten Mal hat eine Musikgruppe jetzt den Eugen-Bolz-Preis bekommen. Der ging an Silbermond. Die Band aus Bautzen ist für ihr Engagement gegen rechts geehrt worden. Die Musiker seien Vorbild für junge Menschen, weil sie sich mutig und klar in Interviews und in ihren Songs positionieren, so die Jury. Die Preisverleihung war am Freitag in Rottenburg und Sängerin Stefanie Kloß und Bandkollege Johannes Stolle waren dabei. Sarah Beschorner mit Stimmung und Stimmen von der Veranstaltung.
Ein bisschen Musik von Silbermond gab es auch. Stefanie Kloß und Johannes Stolle nahmen den Preis für die vierköpfige Band in Empfang.
Wir wissen sehr wohl, wer diesen Preis schon entgegennehmen durfte und wir fühlen uns zutiefst geehrt, auch im Namen unserer Bandmitglieder, Thomas und Novi, die heute leider nicht hier sein können. Wir nehmen diese Auszeichnung mit Demut und Dankbarkeit an.
Mit dem Eugen-Bolz-Preis wird der Mut der Rock-Pop-Band gewürdigt. Silbermond mache den Mund auf, wenn es darum geht, Position gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu beziehen, so die Begründung. Die Musiker machen das in Interviews, Songtexten und auf der Bühne vor ihren Auftritten.
Es war irgendwie immer klar, dass wir eine Meinung haben, dass wir eine Haltung haben. Jeder als Mensch, aber eben auch wir als Band. Unsere Fans sollten von Anfang an wissen, wer wir sind, wo wir stehen und welche Sprache unser Herz spricht.
Der Preis wurde zuletzt 2017 an Kanzlerin Angela Merkel verliehen. Er würdigt Menschen, die die Demokratie verteidigen und soll an den von den Nazis ermordeten Widerstandskämpfer Eugen Bolz erinnern. Vor allem jungen Leuten soll er ins Gedächtnis gerufen werden, so der Rottenburger Oberbürgermeister und Vorstand der Eugen-Bolz-Stiftung Stefan Neher.
Da war die Band Silbermond aufgefallen, dass sie oft bei Konzerten gegen rechts auftritt, in ihren Texten darauf hinweist und dafür einsteht, dass Nationalismus Faschismus, Rassismus, Extremismus keine Varianten sein können, um den Staat voranzubringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um Eugen Bolz auch in der jüngeren Generation als mahnendes Beispiel aufrechtzuerhalten.
Bei der Preisverleihung waren deshalb auch Jugendliche eingeladen. Levi Waldheim Ochoa zum Beispiel. Der 16-Jährige ist Schüler am Rottenburger Eugen Bolz Gymnasium und findet, dass die Band Silbermond den Preis mehr als verdient hat.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es echt fantastisch, was sie machen. Und sowas sollte einfach häufiger auch gemacht werden, dass man auch eben Musiker ehren kann, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Aber wenn man dann die Texte hört, weiß man eben, es ist auch wichtige Arbeit, die sie da verrichten.
Sie ist die neue Dagmar Brühn. Schon seit dem Frühjahr leitet sie die evangelischen Hilfswerke Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe. Die Pfarrerin wurde am Donnerstag in ihr Amt eingeführt. Unter anderem hat sie dabei auch ein Zukunftsboard vorgestellt. Was es damit unter anderem auf sich hat, das berichtet aus Berlin mein Kollege Matthias Bertsch.
Covid-19 lautet das Stichwort, das ihre Arbeit bislang bestimmt hat. Zu diesem Fazit kommt Dagmar Brühn nach 7 Monaten als Präsidentin von Brot für die Welt und der Diakonie Katastrophenhilfe. Die Folgen der Corona-Pandemie seien unübersehbar.
Wenn Sie sich das ganz plastisch vorstellen, eine Gesellschaft in vielen afrikanischen Staaten als Beispiel nehmen, wo viele Menschen im informellen Sektor arbeiten, wo die Schulspeisung für viele Kinder die einzige Mahlzeit des Tages ist. Wenn Sie denn einen Lockdown haben, dann fällt das Einkommen weg des Tagelöhners oder des Menschen im informellen Sektor und dann fällt auch die Schulspeisung weg.
Mindestens so wichtig allerdings sei der menschengemachte Klimawandel. Die Theologin verweist auf die starken Regenfälle im Sommer in Westdeutschland.
Da ist uns, glaube ich, zum ersten Mal nahe gekommen, was Klimakrise bedeutet. Was bedeutet, wenn der Boden tatsächlich unter den Füßen weggerissen wird? Und in den Ländern, in denen wir arbeiten, sind die Folgen der Klimakrise ganz stark zu spüren. Wir haben in Ostafrika vor allen Dingen ganz stark die Dürre. Wir haben in Bangladesch zum Beispiel Fluten und Zyklone. Also alle Wetterereignisse in ihren Extremen sind in vielen Ländern des globalen Südens heute schon fast tagtäglich zu spüren.
Um der Klimakrise und anderen Problemen gerecht zu werden, will die Theologin die Erfahrungen junger Menschen stärker berücksichtigen. Möglich machen soll das ein Zukunftsboard. Das Gremium besteht aus 10 Aktivistinnen und Aktivisten zwischen 18 und 27 Jahren, die sich für soziale und ökologische Gerechtigkeit einsetzen. So wie Georg Freier.
Anfang des Jahres habe ich bei einer Aktionswoche mitgewirkt. Da haben wir probiert, durch Social-Media-Aktionen auf das Lieferkettengesetz aufmerksam zu machen. Da haben wir zum Beispiel einen Tweetstorm gemacht und eine Straßenaktion, wo wir Statuen, haben wir Demoschilder gegeben und dann haben wir Bilder von denen gemacht und haben das hochgeladen.
Dass die Hälfte der jungen Aktivisten aus Afrika, Asien und Lateinamerika kommen soll, hält er für wichtig.
Na, weil es die noch viel konkreter betrifft als uns selbst. Die spüren ja jetzt schon die Auswirkungen vom Klimawandel und ich glaube, dass die vielleicht auch nochmal andere Ideen haben und Perspektiven, vielleicht auch Lösungsansätze, auf die ältere Menschen gar nicht kommen.
Auch kritische Fragen zur Struktur der Entwicklungshilfe sollen dabei nicht ausgeklammert werden, betont Dagmar Brühn.
Es soll ja ein Beratungsgremium sein, was tatsächlich die Präsidentin und die Leitung von Brot für die Welt berät, also einen sehr unmittelbaren Zugang hat. Und genau diese Fragen auszutauschen, stellen wir gerade die richtigen Fragen? Machen wir das Richtige? Was würdet ihr euch wünschen? Was denkt ihr, was jetzt tatsächlich dran ist? Das ist das, was ich mir sehr stark von diesem Zukunftsboard erhoffe.
Den Kirchen rennen die Menschen davon, auch der evangelischen. Okay, das ist nicht neu, aber woran liegt das? Vielleicht auch an den Gottesdiensten? Das zumindest meint der evangelische Theologe und Autor Reinhard Töhle. Er sagt, viele Pfarrer wissen kaum noch, was sie da Sonntag für Sonntag eigentlich machen bzw. tun und lassen sollten. Es gibt viel Oberflächliches und kaum noch echte Gottesbegegnung. Mein Kollege Thomas Klatt geht deshalb der Frage nach, kann Kirche vielleicht keinen Gottesdienst mehr?
Du machst alles neu.
Bands spielen modernen Pop im Gottesdienst. Die Lesung aus der Heiligen Schrift wird ersetzt durch einen Abschnitt aus dem Kleinen Prinzen. Hinzu kommen Talkshow- und Quizformate. Vielen Gemeindegliedern ist das ein Dorn im Auge, etwa Monika Bierschenk aus der evangelischen Kirchengemeinde Nikolaussee in Berlin.
Der sogenannte Zirkus, den ich einfach nicht leiden kann. Die Fadheit von Predigt, das ist mir zu wenig Substanz in der Kirche.
Das findet auch der evangelische Theologe und Buchautor Reinhard Töhle. Seit Jahrzehnten verfolgt er die Entwicklung kritisch.
Und nun tritt der Effekt ein, dass sozusagen die Pfarrämter oder irgendwelche kirchlichen Institutionen versuchen, das Milieu bei guter Laune zu halten. Durch Rundgesänge, durch SMS, die so ein bisschen etwas aufpolieren sollen, was vielleicht verloren gegangen ist.
Seit Jahren werden die Kirchenbänke leerer. Nach Töhles Meinung liegt es daran, dass es die Prediger nicht mehr so ernst meinen.
Ich glaube, die Krise vieler gottesdienstlicher Entwürfe besteht darin, dass letztlich nicht mehr Gott gesucht wird und der Gottesdienst nicht mehr den Charakter einer Gottesbegegnung hat, sondern dass eigentlich Ideen und Konzepte über Gott vermittelt werden.
In der evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Nikolaussee versucht Pfarrer Steffen Reicher dagegen, die alten Formen ernst zu nehmen.
Also, wenn ein Pfarrer nichts mehr sagen will oder auch keinen Mut hat, Mission zu wagen, auch im Gottesdienst, dann kann man sich den Gottesdienst im Grunde genommen sparen.
Tatsache ist, dass sich immer weniger Menschen von den evangelischen Gottesdiensten angesprochen fühlen. Hinzu kommt, dass in der Corona-Pandemie Bindungen zu den Kirchengemeinden verloren gegangen sind. Viele Gemeinden haben versucht, das durch Online-Angebote aufzufangen. Mit Erfolg glaubt man den Ergebnissen der aktuellen MIDI-Vergleichsstudie aus mehreren Landeskirchen. Demnach hoffen 85% der Gemeinden, dass die Kreativität und Innovationsfreude digitaler Formate auch nach der Pandemie erhalten bleiben. Der Präsenzgottesdienst profitiere von den guten Erfahrungen aus dem Digitalen. Er werde kürzer und innovativer. Bei den Formaten will man also offen bleiben. Gemeindemitglied Ingrid Tietz findet gerade das gut. Literaturgottesdienste etwa, wie sie ihn in Hamburg erlebt hat, zu Helga Schuberts Bestseller Aufbruch.
Das hat die Lektorin wunderbar gelesen. Und sie hat das aber in Verbindung gesetzt mit dem Auszug aus Ägypten. Und sie hat eigentlich über den Aufbruch in Ägypten gepredigt. Und das würde ich nicht als Anbiederung bezeichnen.
Viele Familien stehen irgendwann vor einer großen Entscheidung. Die Eltern oder Großeltern schaffen es nicht mehr alleine zu Hause. Was also tun? Kommen sie ins Pflegeheim? Viele wollen das nicht und lieber daheim bleiben. Doch dann wird's schwierig, weil die Pflege von Angehörigen ein echter Fulltime-Job ist, der noch dazu nicht bezahlt wird. In Österreich, im Burgenland, gibt's ein neues Modellprojekt, pflegende Angehörige. Die werden beim Land angestellt. Sie können ihren Job aufgeben und bekommen für die Pflege zu Hause einen ganz normalen Lohn gezahlt. Aber wie läuft das ab in der Praxis? Unser Korrespondent Oliver Schosch hat eine Familie besucht, die beim Pflegepilotprojekt mitmacht.
Das 1000-Einwohner-Dorf Eisenberg im Süden des Burgenlands, direkt an der ungarischen Grenze. Hier wohnt Daniela Schneider mit ihrem Mann und ihrem 4-jährigen Sohn in einem freistehenden Haus mit Garten. Die Flure sind breit, die Küche und das Bad rollstuhlgerecht. Denn mit im Haus wohnt auch Oma Margarete. Sie leidet an multipler Sklerose. Irgendwann konnte sie nicht mehr alleine in ihrer Wohnung leben, erzählt die Tochter Daniela Schneider.
Die linke Seite ist beeinträchtigt. Linke Hand, der linke Fuß ist viel schlechter wie der rechte.
Margarete Zapfel liegt in ihrem Schlafzimmer auf dem Bett.
Daniela, komm schon.
Daniela Schneider richtet ihre Mutter auf in die Sitzposition und schiebt ihr eine Vibrationsplatte unter die Füße. Dann greift sie ihr unter die Arme und hebt sie auf die vibrierende Platte.
Für Kräftigung der Muskulatur.
Zur Pflege gehören auch anstrengendere Tätigkeiten. Daniela muss ihrer Mutter die Zähne putzen, sie duschen und ihr auf der Toilette helfen. 2 Jahre pflegte Daniela Schneider ihre Mutter zu Hause. Ein Fulltime-Job, nur ohne Bezahlung. Das änderte sich im Herbst 2019. Da startete im Burgenland das Pilotprojekt für pflegende Angehörige. Daniela Schneider wurde beim Land angestellt. Jetzt verdient sie gut 1400 Euro netto für 30 Stunden Pflege pro Woche. Dazu gibt es Urlaubsgeld, Renten und Sozialversicherungsbeiträge. Dass sie neben ihrem Mann ein zweites Einkommen bezieht, ist wie ein Sechser im Lotto, sagt sie.
Wir waren beim Hausbauen und jeder Cent wird gebraucht und dass diese Arbeit, was man da leistet, und es ist auch Arbeit, honoriert wird.
Organisiert wird das Projekt von der landeseigenen Pflegeservice Burgenland GmbH. Geschäftsführerin Claudia Friedl erzählt, dass im Moment 220 Personen mitmachen. Etwa 80% von ihnen betreuen Senioren, 20% behinderte Kinder.
Die Leute finden uns. Dann gibt es einen Erstkontakt zu Hause vor Ort. Es gibt natürlich gesetzliche Auflagen des Verwandtschaftsverhältnisses. Man muss verwandt sein. Man muss innerhalb von 15 Minuten wohnen zu den betreuenden Angehörigen. Und das Dritte ist dann ab der Pflegestufe 3 ist es möglich.
Das Modell ist ein Prestigeprojekt der österreichischen Sozialdemokraten, der SPÖ, die im Burgenland regiert. Ansonsten wird Österreich von der konservativen ÖVP dominiert. Die ÖVP kritisiert das Projekt als Nischenprodukt, das nur von gut 200 Personen genutzt werde und für maximal 600 in Frage käme. Kritik kommt auch von Fachleuten, unter anderem von der Leiterin des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Wien, Hanna Meyer.
Ich als professionell Pflegende kann ganz anders mit schwierigen Situationen umgehen, weil ich mich distanzieren kann. Das habe ich natürlich als Tochter zu meiner Mutter nicht.
Und dennoch stößt das Pflegemodell aus dem Burgenland auch andernorts auf Interesse. Oberösterreich startet gerade ein Pilotprojekt mit behinderten Kindern. Die Stadt Wien erarbeitet auch ein Konzept. Und auch in Deutschland wird das Projekt aufmerksam beobachtet.
Hilfsorganisationen warnen, das könnte in einer humanitären Katastrophe enden. Es geht um die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Immer mehr Menschen aus Krisenregionen versuchen hier illegal in die EU einzureisen. In der Region um die EU-Außengrenze gilt der Ausnahmezustand. Hilfsorganisationen oder auch Journalisten dürfen da nicht hinein. Ich habe dazu mit unserem Korrespondenten Jan Palokat gesprochen und wollte zuerst von ihm wissen, wie geht's den Menschen hier im Grenzgebiet?
Also es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Unser Team hat zwei Iraner getroffen außerhalb der Sperrzone, die wohl schon mehrmals versucht hatten, über die Grenze zu kommen und die dann immer wieder vom Grenzschutz aufgegriffen wurden, vom Polnischen zurückgeschickt werden. Und dort, berichten Migranten, ist dann der belarussische Grenzschutz und prügelt regelrecht die Leute zurück. Eine Migrantengruppe von gut 30 Afghanen sitzt ja seit inzwischen 8 Wochen quasi zwischen uniformierten Einheiten beider Länder, kampiert dort. Das müssen wirklich schreckliche Zustände sein. Einer hat sich gemeldet aus der Gruppe. Es gibt Kontakt zu einer Redaktion beim WDR und er sagt, dass die Leute teilweise nicht mehr aufstehen können aus ihren Zelten. Es ist ja nass und kalt dort, die Versorgung ist nicht wirklich gewährleistet. Wir müssen wirklich davon ausgehen, dass dort grausame Dinge passieren und Menschen im Wald auch sterben. In 5 Fällen ist das inzwischen auf der polnischen Seite auch dokumentiert worden.
Die Regierung in Polen beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, die Flüchtlinge organisiert an die EU-Außengrenze zu schaffen, als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen gegen sein Land. Polen schottet sich ab, macht dicht. Wie wird diese Aktion in Polen von den Menschen wahrgenommen?
Also erstmal kann man, glaube ich, sagen, dass Lukaschenko vielleicht nicht der Chefschleuser geworden ist, aber dass sein Regime, das berichten auch viele Migranten, da schon mitmacht. Es gibt viele Flugverbindungen in den Irak. Migranten berichten, dass sie von den Grenzern dann auch Richtung Grenze getrieben werden. Es gibt hier so ein bisschen einen Kampf um die Bildhoheit, Propaganda auf beiden Seiten. Lukaschenko präsentierte sich im Staatsfernsehen als Menschenfreund, stellt das so dar, als ob die Menschen eben im Westen sterben. Seht her, die reden von Menschenrechten und dann lassen sie die Leute sterben. Umgekehrt hier, die Warschauer Regierung präsentiert in der letzten Zeit wiederholt angebliche private Handyfotos von Migranten, die wiederum diese Menschen in ein bestimmtes Licht stellen sollten. Die tauchten da auf einmal auf als fröhliche Touristen in Minsk oder auch als Terroristen. Es wurden Fotos pädophilen Inhalts gezeigt. Man will anscheinend darstellen, dass diese Menschen eher der üblen Sorte sind und will damit, habe ich jedenfalls den Eindruck, so Anzeichen von Menschlichkeit, von Mitgefühl möglichst verdrängen, um zu sagen, seht mal her, das sind böse Leute, die hier kommen und es ist gut, wenn wir sie zurückdrängen.
Lukaschenko möchte mit dieser Aktion ja auch einen gewissen Druck auf die EU möglicherweise aufbauen. Was ist da dran?
Ja, ich denke schon. Einmal propagandistisch versucht er, die Kritik auch am eigenen Land wegen der Menschenrechte eben zu relativieren, indem er sagt, seht her, die lassen dort die Menschen im Wald sterben. Auf der anderen Seite will er wahrscheinlich auch ein Druckmittel haben. Wir haben das ja bei Erdogan gesehen und dem Flüchtlingspakt. Man kann dann mit der EU möglicherweise auch ins Geschäft kommen. Er ist ja isoliert, die Sanktionen tun wahrscheinlich doch ein bisschen weh. Und vielleicht erhofft er sich, auf diese Art und Weise zu zeigen, ohne mich kriegt ihr Ärger, ihr müsst mich wieder ins Boot nehmen, ihr müsst wieder mit mir sprechen. Ich denke mal, das ist das Kalkül.
Das alles, was hier passiert, kostet Menschenleben. Sie haben es gesagt, die EU hat ganz lange Zeit mehr oder weniger geschwiegen zu dieser schlimmen Situation. EU-Kommissarin Johansson war Ende der Woche in Warschau. Kommt da jetzt möglicherweise Bewegung in die Sache?
Ja, es soll weitere Besuche jetzt auch kommende Woche geben von Abgesandten aus der EU. Dieser Besuch diente vor allen Dingen wohl dazu, ein bisschen Druck zu machen. Johansson will mehr Informationen. Man fühlt sich in Brüssel schlecht informiert über das, was wirklich passiert. Und man will vor allen Dingen auch mehr Präsenz, europäische Präsenz an der Grenze. Es werden ja nicht nur Journalisten nicht reingelassen, sondern zum Beispiel auch das UN-Flüchtlingshilfswerk wird nicht reingelassen. Ärzte, Rechtsanwälte. Und zum Beispiel gibt's ja hier in Warschau die Zentrale der EU-Grenzschutzagentur Frontex, wo man sich eigentlich gegenseitig mit Grenzbeamten hilft. Auch hier hat Polen bislang nicht gesagt, wir brauchen hier Hilfe. Und der Verdacht ist natürlich sehr stark, dass sie das deswegen tun, weil sie nicht wollen, dass dort noch andere Augen schauen auf das, was hier passiert. Möglicherweise weitere Rechtsverstöße. Der Innenminister hat gesagt, unser Grenzschutz ist der beste Europas. Wir brauchen diese Hilfe nicht. Aber der Druck auf Polen wächst, hier doch zusätzliche Kräfte zuzulassen und auch zusätzliche Augen, die hier schauen, was passiert.
Vor einer Woche haben wir einen neuen Bundestag gewählt. Der ist vielfältiger als der letzte. Insgesamt sitzen darin 735 Abgeordnete. Davon haben mindestens 83 einen Migrationshintergrund. Das hat der Mediendienst Migration recherchiert. Das sind deutlich mehr als in der letzten Wahlperiode. Eine davon ist die SPD-Abgeordnete Jasmina Horstadt. Sie kommt aus Böblingen. Ihr Weg in den Bundestag ist ebenso lang wie auch außergewöhnlich, denn er begann vor 30 Jahren im Bosnienkrieg. Jasmina Horstadt floh damals als 10-jähriges Mädchen aus Sarajevo nach Deutschland und mein Kollege Marc Kleber hat mit der heute 38-Jährigen gesprochen.
Der erste Tag in Berlin als frisch gewählte Abgeordnete. Termine, Einweisungen, erstes Treffen der SPD-Fraktion. Noch fühlt sich für Jasmina Horstadt alles etwas unwirklich an.
Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis man das realisiert, aber es ist so eine, wie wenn man eine Tüte mit Süßigkeiten kauft, wo man nicht ganz genau weiß, was drin ist, aber man freut sich auf diese Süßigkeiten.
Der Weg nach Berlin führte Jasmina Horstadt zunächst über Bonn. 1993 kam sie dort zusammen mit ihrem Vater aus Sarajevo an. So beginnt auch der Werbespot für ihre Bundestagskandidatur.
Ich stehe mit meinem Vater am Hauptbahnhof der damaligen Hauptstadt Bonn. Er hat einen Koffer dabei und ich einen Rucksack mit ein paar Puppen, mehr nicht. Mein Status, Kriegsflüchtling aus Bosnien und Herzegowina.
Bei einem Granatangriff hatte Jasmina Horstadt ihren rechten Arm verloren, die Wunde entzündete sich. Ihr Vater hofft auf eine medizinische Behandlung in Deutschland, die in Bosnien nicht möglich war.
Und die Heimat zu verlassen und die Familie, das war für mich übrigens schmerzvoller als dieser Armverlust.
Zunächst musste sie Herausforderungen meistern, manchmal ganz alltägliche.
Dann hatte ich zum ersten Mal in Deutschland Schuhe mit Schnürsenkeln. Und ich wollte unbedingt mit einer Hand diese Schnürsenkel zu bekommen. Und ich saß da manchmal 10 Minuten, 15 Minuten, habe da rumgefuchtelt. Und dann irgendwann hat es geklappt. Das waren so kleine Erfolge für mich.
Aus denen sie gelernt habe, dass man eben nicht gleich aufgeben dürfe. Die Entscheidung, in die Politik zu gehen, so erzählt Jasmina Horstadt, hat viel mit ihrer Erfahrung als Flüchtlingskind zu tun. Auch damit, dass sich damals Menschen für sie einsetzten.
Einfach so, ohne irgendwas dafür zu verlangen, sondern einfach aus ihrer Ethik und Einstellung heraus. Das fand ich klasse und das ist auch etwas, wo ich denke, ja, jetzt bin ich in der Politik und das möchte ich auch sein. Ich möchte auch das Sprachrohr für die sein, die in anderen Fallen feststecken und da nicht richtig rauskommen. Und ich hoffe, dass ich das tatsächlich die nächsten 4 Jahre auch machen kann. Das ist mir ein großes Anliegen.
Als Bundestagsabgeordnete will Jasmina Horstadt nun unter anderem etwas für Familien und Kinder erreichen. Dass man für solche Initiativen im Bundestag manchmal Jahre braucht, das schreckt sie nicht.
Ich kenne ja solche Situationen. Ich bleibe da dran, wie mit den Schnürsenkeln an den Schuhen. Da habe ich auch nicht aufgegeben und es hat irgendwann geklappt.
Jasmina Horstadt, vom Flüchtlingskind zur Bundestagsabgeordneten. Mehr über sie und ihre spannende Lebensgeschichte finden wir auch in unserem Podcast SWR Mundial. Den finden Sie zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. SWR 1, Sonntagmorgen am 3. Oktober. Ja, heute ist nicht nur Sonntag, sondern auch ein Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Es ist aber auch ein besonderer Tag, weil heute der Tag der offenen Moschee ist. Dieses Jahr das Ganze zum 25. Mal, dass beides zusammenfällt. Das ist kein Zufall. Der Zentralrat der Muslime hat diesen Termin ganz bewusst gewählt, um zu zeigen, dass sich Menschen muslimischen Glaubens als Teil der deutschen Gesellschaft verstehen. Meine Kollegin Martina Senghas hat sich in Mannheim umgehört, was hier heute am Tag der offenen Moschee zu erwarten ist.
Die Yavuz Sultan Selim Moschee in Mannheim ist eine der größten in ganz Deutschland. Und der Tag der offenen Moschee steht hier seit 25 Jahren im Veranstaltungskalender.
Unsere Gläubigen, die hier zum Gebet kommen, die kennen das. Die wissen, da kommen Gäste.
Erzählt der stellvertretende Moscheevereinsvorstand Michael Kieber.
Die Leute kommen auch zum Mittagsgebet, zum Nachmittagsgebet. Die lassen sich davon auch nicht stören. Die Gäste können reinkommen, die können sich auch das Gebet anschauen. Da geht der ganz normale Betrieb weiter. Wir bereiten dann immer Waffeln vor für unsere Gäste. Und das ist einfach ein schöner Tag, schöner Austausch.
Bei dem es alle 2 Stunden eine Führung gibt und man viel über die Abläufe in der Moschee und den Islam erfahren kann. Wer in den großen Gebetsraum im oberen Stockwerk gehen möchte, muss sich vorher die Schuhe ausziehen und kann sich dann in dem edel gestalteten und lichtdurchfluteten Kuppelsaal frei umsehen. Aber es gibt auch eine Cafeteria und viele andere Räume.
Also die Moschee ist definitiv nicht nur ein Ort zum Beten, sondern ist für die gesamte Gesellschaft ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo man zusammenkommt. Und man kann hier sich zum Kaffee trinken treffen, man kann sich hier zum Lernen treffen, zum Zurückziehen ein bisschen. Es gibt auch Leute, die hierher kommen und einen Mittagsschlaf beispielsweise oben machen. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum man sich hier treffen kann.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Das Gebet, die religiöse Praxis, ist dennoch ein wesentliches Element. Und das ist es, was die Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Moschee erfahrungsgemäß immer besonders interessiert.
Also es gibt natürlich immer die Frage nach den Gebeten. Ja, 5-mal am Tag wird gebetet. Wie macht man das beispielsweise, wenn man eine Operation hat als Arzt? Natürlich kriegen wir auch viele Fragen zu unserer Verbandsarbeit, zum Dachverband DITIB, der ja in der Presse oft in der Kritik steht.
Michael Kieber hat kein Problem damit, dass auch Menschen kommen, die kritisch sind.
Man darf auch alles fragen. Also ich sage immer, jede Frage ist erlaubt. Auch wenn Sie Gäste denken, darf ich das fragen, sage ich immer, ja, das dürfen Sie auch fragen.
Und dass man den Antworten an einem Tag der offenen Moschee unvoreingenommen begegnet, sollte selbstverständlich sein. Die Mannheimer Yavuz Sultan Selim Moschee steht interessierten Gästen übrigens auch an anderen Tagen offen. Und eine Frau, die sich gerade den Waschraum mit einer Art Brunnen ansieht, findet:
Es ist interessant, die Geschichte, der Hintergrund, warum die Rituale so verlaufen. Ja, und einfach diese Atmosphäre aufzusaugen.
Ein Mann, ausgerüstet mit Waffen und Sprengsätzen, versucht in die Synagoge in Halle einzudringen. Danach eröffnet er auf offener Straße das Feuer. 2 Menschen sterben. Fast 2 Jahre ist das jetzt her, der Anschlag auf eine Synagoge in Halle. Wäre der Täter nicht gescheitert an der Eingangstüre, es wäre einer der schwersten antisemitistischen Anschläge der deutschen Nachkriegsgeschichte geworden. Meine Kollegin Susanne Babila hat mit Überlebenden gesprochen über das, was damals geschah.
9. Oktober 2019 in Halle. Es ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Etwa 60 Gläubige beten in der Synagoge. Dann fallen draußen Schüsse. Ein Mitglied der Gemeinde war dabei und erinnert sich.
Das war natürlich eine Panik. Alle verstanden nicht, was los war. Wir hatten noch Menschen, die um die 90 Jahre alt sind, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die geflohen sind aus der Sowjetunion und so weiter. Und ich habe gesagt, alle evakuieren, alle nach hinten sofort. Und wir dachten schon, der kommt jetzt rein.
Der schwer bewaffnete Täter hat Sprengsätze und schießt immer wieder auf die verriegelte Eingangstür. Sein Ziel, die Menschen in der Synagoge zu töten. Doch die Tür hält stand. Anastasia Bletuchina war damals auch in der Synagoge mit ihrem Ehemann. Wir hatten alle Todesangst, erinnert sie sich. Doch über den Tag zu sprechen, fällt ihr bis heute schwer.
Natürlich habe ich Therapiestunden jetzt hinter mir nach dem Attentat und war ein langer Weg, das überhaupt irgendwie zu erfassen, was dort passiert ist und auch die emotionalen und physischen Hürden zu überwinden.
Ein Trauma für die Überlebenden und für die Angehörigen der Opfer. Vor der Synagoge erschoss der damals 27-jährige Stefan B. eine 40-jährige Passantin und rannte dann zu einem nahegelegenen Dönerimbiss. Ein Gast erinnert sich.
Er hatte halt ein Sturmgewehr und auf einmal wirft er, was aussah wie eine Granate, es hatte so eine Klebebandfolie drumherum. Es ist dann auch an Türrahmen abgeprallt, also nicht im Laden gelandet und hochgegangen. Dann hat er das Gewehr erhoben und einmal in den Laden geschossen, also mindestens einmal.
Ein junger Mann starb. Auf der Flucht fuhr der rechtsextreme Täter einen Somalier an und verletzte 2 weitere Menschen schwer. Knapp 2 Stunden später wird Stefan B. festgenommen. Nach 14 Monaten das Urteil. Lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung und die Feststellung seiner besonders schweren Schuld. Anastasia und ihr Ehemann waren im Gerichtssaal.
Nachdem sein Urteil ausgesprochen wurde, hat er ein Hefter nach meinem Mann geworfen, der ihm einfach direkt gegenüber saß. Und das hat mich natürlich total zurückgeworfen in diese emotionale Auflösung und aber auch das Verständnis davon, dass er das einfach absolut nicht bereut und wieder machen würde. Und das war sehr schwierig, mich danach zu beruhigen, muss ich ehrlich sagen.
Auch die Opferanwälte verweisen auf B.s fehlende Reue. Er sei dauerhaft gefährlich und dürfe daher nie wieder freikommen. Doch Halle sei kein Einzelfall, mahnt Anastasia Bletuchina. Synagogen müssten daher besser geschützt werden. Und Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus dürfe nicht länger verdrängt, sondern müsse bekämpft werden.
Unsere Gesellschaft kann sich jetzt nicht mehr abwenden davon, über sehr viele Sachen zu reflektieren und auch offen anzusprechen und nicht irgendwie zu versuchen, wegzurationalisieren und zu sagen, wir tragen da keine Verantwortung oder wir möchten nicht darüber sprechen. Das ist jetzt für immer in unserem Leben präsent.
Fast 2 Jahre ist der rechtsextreme Anschlag von Halle jetzt her. 2 Menschen kamen damals ums Leben. Ende letzten Jahres wurde das Urteil gegen den Attentäter gesprochen. Er muss lebenslang in Haft. Esther Dischereit ist Autorin und hat den Prozess beobachtet. Sie hat auch mit Menschen gesprochen, die diesen Anschlag hautnah erlebt haben. Das alles hat sie in einem Buch zusammengefasst. Der Titel »Hab keine Angst, erzähl alles«. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, welcher Moment hat sie in diesem Prozess am meisten bewegt?
Ismet Tekin, der Betreiber des Kiezdöner, hat auch sehr eindrücklich darüber gesprochen. Warum hasst ihr uns eigentlich so? Warum denn? Eine Minderheit kann es doch eigentlich gar nicht geben. Ich arbeite, ich bezahle Steuern. Warum hasst ihr uns so? Mir geht es darum, sagte er, dass ich Gutes tue und dass ich noch mehr Gutes tue, als ich vielleicht jetzt schon bemüht war. Und es ist mir auch wichtig, dass das andere sehen.
Die Tat von Halle wurde strafrechtlich zwar aufgearbeitet, aber wenn wir das Ganze mal größer betrachten, ist die Frage auch, wie können wir als Gesellschaft diese schlimme Tat aufarbeiten? Hat dieser Prozess dazu beigetragen?
Ich denke ja, in der Beziehung, dass es einer doch recht koordiniert wirkenden Gruppe von NebenklagevertreterInnen auch gelungen ist, in diesen Prozess die Sachverständigen einzuführen. Sie haben also sowohl Kenntnisse über das Darknet, die internationale Verflechtung des Rechtsextremismus dort dargestellt, an Positionen, an denen das Bundeskriminalamt leider keinerlei Zusammenhänge erkennen konnte. Das fand ich sehr wichtig, dass diese Forschung dort präsent ist und immer wieder der Finger darauf gelegt wird, wo die Ermittlungen bitte weitergehen müssen. Es ist eben nicht alles gut, wenn wir da einen Einzeltäter verurteilt haben.
Was müsste aus Ihrer Sicht noch passieren? Was sollte da noch getan werden?
Ich denke, dieser Ermittlungsnotstand hinsichtlich der generellen Beobachtung des Rechtsextremismus und des Vernichtungswillens dieser rechtsextremistischen Täter ist also engmaschig angezeigt. Es ist in dem Zusammenhang meines Erachtens auch angezeigt, dass es unabhängige Stellen in der Polizei gibt, wo man sich auch über die Polizei beschweren kann, wenn sie eben diese Ermittlungen unterlässt. Und das Dritte und auch sehr Wichtige finde ich die Aufstellung eines Opferfonds für Opfer rechter und rechtsextremistischer, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Denn offensichtlich ist da ein großer Handlungsbedarf gegeben. Die Betroffenen von Halle, die Brüder Rifat Tekin, die haben das jetzt sehr deutlich persönlich und direkt zu spüren. Da ist es ausschließlich Zivilgesellschaft, die ihnen die Hand reicht, die vor Ort ist, die beim Bauen hilft, die Gelder sammelt. Und auch bei der jüdischen Gemeinde von Halle berichtet der Vorsitzende, wie viele Menschen aus der Zivilgesellschaft sich sofort angeboten haben, auch materiell zu helfen. Das ist wichtig, aber es muss auch Ansprüche geben können an dieser Stelle.
Der Täter war eingebettet in ein Netzwerk in den sozialen Medien. Hier hat er sich dann auch radikalisiert. Können die Behörden überhaupt das alles überwachen oder müssen wir da einfach mit einem Restrisiko leben?
Wir müssen wahrscheinlich immer mit einem Risiko leben. Aber zunächst mal würde es ja mal den erklärten Ermittlungswillen brauchen. Ja, die erklärte Absicht und auch Tat in diesen Hinsichten weiter und auszuermitteln. Es ist auch bei diesem Einzeltäter als Einzeltäter Verurteilten ja nun nicht so, dass freundschaftliche Bande oder familiäre oder auch Strukturen im Dorf einschließlich dieser Darknet-Konversation weiter ausermittelt worden wäre. Da hat es eigentlich keine Anstrengungen dahin gegeben, um nicht zu sagen, das ist einiges unterlassen worden. Und das wäre eigentlich mal das Erste, dass da die Hausaufgaben gemacht werden.
Heute ist der Tag der Deutschen Einheit, ein Feiertag, der dieses Jahr nicht nur auf einen Sonntag fällt, sondern auch in schwierige Zeiten. Viele Menschen fühlen sich nicht mehr mitgenommen, sind nicht mehr einverstanden mit der Politik der Regierung. Wir sind das Volk, haben die Bürger der DDR 1989 gerufen, in ihrer friedlichen Revolution, die dann schließlich zur deutschen Einheit geführt hat. Heute, gut 30 Jahre später, fragt sich meine Kollegin Esther Saub, wer ist eigentlich das Volk?
Ich kann mich noch genau erinnern an den Tag nach der Maueröffnung, als ich statt in meine Westberliner Uni lieber Richtung Osten gefahren bin, zur innerdeutschen, innerstädtischen Grenze, die plötzlich keine mehr war. Es war lausig kalt im November 1989, aber es gab nur lachende Gesichter. Und viel Sekt natürlich. Den mache ich heute eher nicht auf. Denn selten kam mir unser Land so uneinheitlich vor wie dieser Tage. Es erschreckt mich, dass eine Generation nach der Einheit die Kategorien wir und die immer noch existieren. Und zwar längst nicht nur entlang der ehemaligen Grenze. Deutschland ist gespalten. Wer etwa auf Twitter liest, in welchem Ton vermeintliche Gegner beschuldigt und verurteilt werden, kann leicht den Glauben verlieren an die deutsche Einheit. Zynischerweise beanspruchen gerade in den sozialen Medien viele für sich, das Volk zu sein und meinen auch genau zu wissen, wer nicht das Volk ist. Statt einer befestigten Grenze ziehen sich Trennungslinien durchs Land und machen fiktive Fronten auf. Stadt gegen Land, arm gegen reich, jung gegen alt, alteingesessen gegen zugewandert. Wer also ist das Volk, wenn Pandemie und Klimakrise sogar Familien spalten? Die Antwort ist simpel. Wir leben ja alle im gleichen Land und werden nie alle einer Meinung sein. Streit, gern auch mal laut, gehört dazu. Aber bevor man schreit, sollte man wenigstens kurz hören, was der andere zu sagen hat. Zum heutigen Tag der deutschen Einheit werde ich daher keinen Sekt aufmachen, sondern versuchen, denen besser zuzuhören, die anderer Meinung sind als ich.
Wer ist eigentlich das Volk? Der Kommentar von Esther Saub zum Tag der deutschen Einheit heute am 3. Oktober. Fast zwei Jahre war Pause. Jetzt fand von Donnerstag bis gestern in Frankfurt wieder ein Treffen des Synodalen Wegs statt. Wir erinnern uns, der Synodale Weg ist ein Reform- und Erneuerungsprozess innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland, der als Folge des sexuellen Missbrauchs ins Leben gerufen wurde. Etwas mehr als 200 Teilnehmer haben jetzt beraten, unter anderem über die kirchliche Sexualmoral und die Rolle der Frauen in ihrer Kirche. Bei dieser zweiten Versammlung jetzt ging es vor allem um die Textvorschläge zu diesen großen Themen. Aber über all dem schwebte immer noch der Streit um Kardinal Wölki, dessen Rücktrittsgesuch vor einer Woche von Papst Franziskus ja abgelehnt wurde. Ich habe mit Ulrich Pick aus unserer Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft gesprochen. Er hat die Vollversammlung für uns mitverfolgt und ihn gefragt, wie sehr hat dieser Fall Wölki die Veranstaltung überschattet?
Es war von Anfang an zu spüren, da liegt was auf dieser Versammlung und deswegen hat das Präsidium des Synodalen Weges auch einen klugen Schritt gemacht. Man hatte, bevor alles überhaupt losging, eine Stunde Aussprache eingeräumt und ich glaube, die war auch nötig. Man hat gespürt, wie viel Ärger und teilweise wie viel Wut und Enttäuschung bei einigen Synodalen doch da war. Und das war, glaube ich, gut, dass das ausgesprochen wurde. Da konnte man hinterher besser diskutieren. Wölki selber übrigens war anwesend. Er saß etwa 10 Meter von mir entfernt und er hat das ja alles über sich sozusagen ergehen lassen. Er zog sich sozusagen in sich zurück. Ich finde das eigentlich bedauerlich. Er hätte die Chance gehabt, sich zu erklären. Und das hätte sicherlich dazu beigetragen, dass es irgendwie lockerer und besser vorwärts gegangen wäre.
Bei dieser Vollversammlung ging es ja hauptsächlich um Textarbeit zu den Reformvorschlägen, die dann nach weiteren Sitzungen am Ende des Prozesses vorgestellt werden sollen. Herr Pick, Textarbeit, das klingt erstmal nicht so spannend und sehr trocken. Wie einig sind sich denn die Bischöfe, was die Ausgestaltung der Vorschläge angeht?
Ja, man muss vielleicht noch mal sagen, wie das Prozedere läuft. Es gibt 4 Foren: Macht in der Kirche, Priesterbild, Rolle der Frauen, Sexualität. Und am Ende dieses synodalen Weges sollen 4 Texte, grundlegende Texte, verabschiedet werden, die sozusagen den Weg der Kirche in die Zukunft anbahnen. Dazu gibt es einen Abstimmungsmodus am Ende, der sieht vor, dass die Bischöfe getrennt von den Laien abstimmen. Und beide Gruppen müssen ein Quorum von 2/3 bringen. Nur hat man gesehen bei den Abstimmungen um die Korrekturen der Texte jetzt am Wochenende, dass es immer so eine Zahl von 30, 35 Personen gab, die mit Nein votiert haben. Und da kam dann die Frage hoch, wer ist denn das eigentlich? Wenn es denn die Bischöfe gewesen wären oder ein Teil der Bischöfe, es gibt insgesamt 67 Bischöfe, dann hätten die ja eine Sperrminorität gehabt. Und deswegen kam die Frage auf, ob man nicht die Bischöfe namentlich abstimmen lassen sollte. Das Ganze ist abgeschmettert worden, weil wenn der Text wirklich verabschiedet wird bei der nächsten Sitzung, dann gibt es eine namentliche Abstimmung. Aber es hat schon für sehr, sehr viel Unruhe gesorgt.
Das klingt ja nach einem handfesten Zoff unter den Bischöfen. Wie sehr hat das die Atmosphäre bei der Vollversammlung geprägt?
Also es gab ein gewisses Aufwallen, es gab Neugierde und Nachdruck, aber die Mehrheit hat sich dann dafür ausgesprochen, dass es ja reicht, wenn am Ende, wenn die Endfassungen der Texte beurteilt werden und darüber abgestimmt wird, dass da die Bischöfe dann namentlich abstimmen. Aber was interessanter war, war ein Gerücht, nämlich das Gerücht, dass bei der Messe am Freitagabend, es wurde eine Messe gefeiert in dem großen Sitzungssaal, die Bischof Betzing als Vorsitzender der Bischofskonferenz zelebriert hat, dass bei dieser Messe nicht alle Bischöfe anwesend waren, dass eine Handvoll aus dem konservativen Lager gegangen sind und selber eine Messe gefeiert haben. Das ist natürlich bisher noch ein Gerücht, aber dieses gleiche Gerücht gab es schon bei der ersten Synodalversammlung vor knapp 2 Jahren. Und wenn da wirklich was dran sein sollte, dann ist das natürlich ein verheerendes Bild. Dann ist die ganze Katholizität, also katholisch sein heißt ja gemeinsam sein, gesamt sein, dann ist das natürlich gestört.
Das klingt nach einem sehr steinigen synodalen Weg. Wie geht's denn nach diesem zweiten Treffen der Vollversammlung jetzt weiter?
Ursprünglich hatte man vor, sich noch 2-mal zu treffen, nämlich im nächsten Februar und in einem Jahr, also dass man insgesamt 4 Synodalforen abhält. Aber da das Arbeitspensum immens groß ist und man hat wirklich hart miteinander gerungen und diskutiert, und das finde ich eigentlich auch gut, man muss sich auch die Zeit nehmen, ist das Präsidium des Synodalen Weges jetzt damit beauftragt worden, zu prüfen, ob es nicht klug wäre, eine 5. Synodalversammlung abzuhalten, nämlich im Februar 2023. Müssen wir mal abwarten, was dabei rauskommt. Also es könnte sein, dass der synodale Weg wesentlich länger dauert, als man ursprünglich geplant hat.
Im Moment läuft die Interkulturelle Woche. Das ist eine Initiative der Kirchen, unterstützt von Gewerkschaften und Migrantenorganisationen. Ein Teil dieser Interkulturellen Woche ist der heutige Tag des Flüchtlings, der Tag der Geflüchteten. Deshalb schauen wir auf Afghanistan. Im Frühsommer hat die Bundeswehr ihren Einsatz hier beendet und die Taliban haben das Land zurückerobert. Immer noch sitzen deutsche Ortskräfte hier fest, Menschen, die in Afghanistan für die Bundesregierung gearbeitet haben. Meine Kollegin Miriam Staber hat eine afghanische Familie, ehemalige Ortskräfte, getroffen. Sie sind vor 3 Jahren nach Deutschland geflüchtet.
Nachrichten aus Afghanistan. Der 20-jährige Safi und seine jüngere Schwester schauen zu Hause im Kreis Kalf gebannt auf den Bildschirm. Denn sie selbst sind zwar in Sicherheit, aber viele ihrer Verwandten und Freunde vor Ort. Safi und seine Schwester leben seit 3 Jahren hier. Sie mussten fliehen, weil ihre Mutter in Afghanistan als Sicherheitskraft bei einem von Deutschland unterstützten Radiosender gearbeitet hat. Sie war eine sogenannte Ortskraft. Und in Afghanistan ist es nicht erst seit der Machtübernahme der Taliban gefährlich, mit westlichen Staaten zusammenzuarbeiten. Safi ist sehr stolz auf seine Mutter, weil sie das Risiko eingegangen ist, um die Familie zu finanzieren.
Meine Mom hat nur wegen uns das getan, obwohl das so gefährlich war in Afghanistan. Für sie und für uns alle, alle Familie. Deswegen sind wir jetzt hier und ich bin dafür sehr froh, weil zurzeit ist echt schlimm.
Nachdem die Familie Todesdrohungen bekam, sind 2018 Eltern, Großeltern und die insgesamt 7 Kinder nach Deutschland geflüchtet, erzählt Safis jüngere Schwester. Die 18-Jährige hat einen grünen Schal lose um ihren Kopf geschwungen, der einen Teil ihrer Haare verdeckt. So gekleidet trauen sich in Afghanistan immer weniger Frauen auf die Straße. Trotzdem fehlt der jungen Frau ihre Heimat.
Ich vermisse mein Land so. Also jetzt bin ich so traurig, weil wir können nicht mehr dahin gehen. Wir haben alles verkauft, alles, damit wir Geld haben, unser Ticket kaufen und nach hier kommen.
Aktuell versucht die Familie, zwei Onkels herauszuholen, die indirekt in Afghanistan für die Bundesregierung tätig waren, aber offiziell nicht als Ortskräfte zählen.
Wir telefonieren immer. Also das wäre immer gefährlicher, wenn die es herausfinden, dass wir in Deutschland sind und wir sind ein Teil von der Familie, die in Afghanistan leben. Also das passiert irgendwie Schlimmes. Ich hoffe, dass mein Onkel und meine Tante, also meine alle Familie nach Deutschland kommen können.
Unterstützung bekommt die Familie dabei vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Ein Verein von ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, aber auch Zivilisten. Sie kümmern sich um die vielen afghanischen Ortskräfte, die aktuell in Afghanistan feststecken. Und fordern auch Visa für Menschen wie Safis Onkels, sagt der Regionalbeauftragte Schwarzwald des Patenschaftsnetzwerks Lukas Wehner.
Personen, die für Subunternehmen gearbeitet haben, das waren zum Beispiel die Unternehmen, die Treibstoff geliefert haben für unsere Flugzeuge. Wir hatten Subunternehmen bei Reinigungskräften, aber auch Bauunternehmen. Auch die sind jetzt stark bedroht. Auch diese Menschen benötigen Schutz. Wir arbeiten im Hintergrund immer wieder dafür. Aber genau das ist das Problem, dass wir da eher manchmal gegen Wände reden.
Safi und seine Schwester machen sich Sorgen um ihre Verwandten in Afghanistan. Und gleichzeitig bauen sie sich hier in Deutschland eine Zukunft auf. Sie macht gerade ihren Schulabschluss. Er fängt eine Ausbildung zum Krankenpfleger an. Beide sind voll integriert. Safis größter Wunsch ist:
Irgendwann, ich hoffe, dass mein Land in Frieden lebt und die Taliban weggeht. Die sind echt Katastrophe. Ich hoffe, dass mein Land irgendwann in Frieden lebt.
Das war der Sonntagmorgen in SWR 1 mit Sebastian Frisch. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feiertag oder einen schönen Sonntag, ganz wie Sie mögen. Bis bald.